den Bussen, die durch die neuen Länder fuhren, bei ihnen waren wir auch. Wir waren in den Rektoraten, die teilweise gerade im Umbruch waren. Ich erinnere mich an eine Szene in Rostock, wo uns der damalige Rektor sagt, ja, ich empfange Sie heute, aber morgen bin ich nicht mehr im Amt. Ich bin abgewählt, ich gehöre zur alten Garde. Ich habe seinerzeit die Hochschulstrukturkommissionen betreut. Und aus dieser Zeit wollte ich eine Anmerkung machen zur Planung. Und dann will ich gerne auch ein bisschen in die Zukunft schauen. Ich bin schon überzeugt davon, dass ein Handeln aus dem Bauch heraus uns eine wesentlich schwierigere Lage beschert hätte, dass die Planung, so wie wir sie getrieben haben, schon die Leitlinien gesetzt hat, nach denen sich das System entwickelt hat. Und wenn es sich inhaltlich nicht immer so entwickelt hat, wie wir das damals auch empfohlen haben, dann ist das eine zweite Geschichte. Aber ohne die Planung hätten wir nie die Finanzsicherheit bekommen, die dann auch notwendig war, um über mehrere Jahre hinweg auch ein Ausbauprogramm zu finanzieren, baulich wie personell. Ich bin fest davon überzeugt, dass die vielgescholtene Rahmenplanung hier in dieser Zeit ein ganz wesentlicher Punkt war, denn irgendwo musste man sich orientieren. Und wenn man gegenüber dem Finanzministerium und gegenüber den Parlamenten mit einer Empfehlung des Wissenschaftsrats argumentieren konnte, dann war das etwas, was deutlich mehr war, als nur, ja, dann machen wir mal aus dieser tollen Einrichtung eine etwas größere. Insofern, da möchte ich Ihnen ein bisschen widersprechen, lieber Herr Simon. Das ist nicht immer vielleicht intellektuell berauschend gewesen, was wir da gemacht haben. Wir haben im Kern ja übertragen die Verhältnisse des Westens mit Prognosen zur Bevölkerungsentwicklung, wo wir damals auch sehr viel realistischer waren als viele der neuen Länder, die uns kamen. Und wir haben auf die Finanzierungsmöglichkeiten hingewiesen. Und wir haben daraus abgeleitet, was es für die einzelnen Länder dann in einer Perspektive von 5 oder 10 Jahren bedeuten würde. Punkt 1. Punkt 2, auch nur auf der Basis quantitativer, struktureller Überlegungen haben wir Leitlinien entwickelt, wie denn diese Ausbauplanungen auch von den Fachgebieten her und von den Studiengangsarten her strukturiert sein sollten. Und ich erinnere zum Beispiel nur mal, in Sachsen wurden 60% aller Ingenieure der DDR ausgebildet. In einigen Disziplinen sogar 65%. Und wenn wir das dann gespiegelt haben auf westdeutsche Verhältnisse, dann kamen wir auf einmal zu einer Erkenntnis, die völlig neu war. Die DDR ist überhaupt nicht unterakademisiert. Sie hat nur andere Strukturen. Und die sind auch noch regional sehr unterschiedlich verteilt. Und nur auf der Basis von solchen quantitativen Einsichten haben wir seinerzeit für fast alle Länder gesagt, Gründung von Fachhochschulen nur aus Ingenieurhochschulen, Spezialhochschulen und technischen Hochschulen. Und eben nicht, wie viele Emissäre ja in den neuen Ländern, die ja unterwegs waren, wir waren ja nicht alleine, auf der Basis von Ingenieurschulen, denn dann hätten man die anderen entweder zumachen können und davon war, das wäre politisch ja gar nicht möglich gewesen und auch unsinnig. Und dann hätten wir aus Schulen, wo es teilweise durchaus tolle Leistungen gab, ich kann mich ja entsinnen an die Besuche in Riesa oder in Schmalkalden, und da haben wir natürlich gesagt, Leute, das werden wir nicht finanzieren können. Hier parallel neben einem großen Universitätssektor aus der Basis von im Westen gar nicht so vorhandenen Einrichtungen, wie nämlich den Ingenieurschulen, hier neue Fachhochschulen zu machen und danach noch in manchen Ländern Neugründen auf der grünen Wiese. Das war ja das Raison. Oder denken Sie an die wirklich schwierigen Agrar- und Ernährungswissenschaften, die in der alten DDR natürlich eine ganz andere Bedeutung hatten. Verständlicherweise, es war ein Bauern- und Arbeiterstaat. Und wir sahen natürlich auch, wie sich dieser Wirtschaftssektor und sein Arbeitskräftebedarf entwickeln würde. und haben daraus die ganz harten Entscheidungen getroffen, mit Herrn Neuweiler in Berlin gewesen, eine Fakultät zu machen und dann auch noch die im Westen. Das war ja nicht lustig, aber es war notwendig. Und ohne den Leitfaden der Planung hätten wir, glaube ich, nicht die Überzeugung gehabt, das durchzusetzen. Halle, Leipzig, Treffen auf dem Flughafen. Irgendwo kann die ja nur sein. Oder die Ablehnung von Jena. Oder die Ablehnung der Forstfakultät in Eberswalde. Wurde uns ja alles zugespiegelt. Und wenn wir das aus dem Bauch hätten entschieden, ja, da wären tolle Leistungen da gewesen. Das war ja nicht so, dass die in Jena nicht vorzeigbare Leistungen hatten und keine Tradition hatten, aber es passte einfach nicht rein. Und ich glaube, die Entwicklung hat uns recht gegeben. Insofern, ich habe da eine etwas andere Sicht der Notwendigkeit und auch des Erfolgs unserer Planung. Und da komme ich an einen anderen Punkt dran. Wir sahen ja in einer Situation, wo auf einmal 5 Länder uns begegneten. Und es musste für 5 Länder ein Plan gemacht werden, der einigermaßen zusammenpasste. Und dann kam ja auch heraus, Brandenburg hatte wenig Anknüpfungspunkte, hatte aber natürlich eine bestimmte Bevölkerung, hat eine sehr ehrgeizige Landesregierung damals und präsentierte uns Planungen für, Sie haben es eben erwähnt, für ein Hochschulsystem, was nicht finanzierbar war. Und wenn dort heute einige Hochschulen in die Finanzprobleme reinkommen, kann man nur sagen, hätten sie mal auf uns gehört und wäre ein bisschen vorsichtiger rangegangen, dann hätte man manches auch heute hinterher nicht wieder einreißen müssen. Denn diese optimistischen Einschätzungen von den blühenden Landschaften und den sprudelnden Finanzquellen, um das zu erhalten und das alles noch in der Nähe von Berlin mit einer überdimensionierten Wissenschaftslandschaft, konnte nicht gut gehen. Insofern, okay, meine Position. Jetzt ein Wort zu den Fachhochschulen und wir wollen ja auch in die Zukunft gucken. Ich denke, manches ist uns da gelungen, eigentlich auch nicht. Und ich bin fest davon überzeugt, dass den Weg, den gerade die Ostfachhochschulen aufgrund ihrer etwas anderen Bedingungen, etwas anderen Erfahrungen gegangen sind, ausreichend Basis bietet, um sehr optimistisch zu sein, was den weiteren Weg betrifft, wenn wir für Ost wie für West einige Hausaufgaben jetzt auch angehen. Die erste, wenn wir von Forschung in den Fachhochschulen reden, dann gibt es Erfolgsstorys. Ja, aber ich sage das als Rektor und als Direktor einer Einrichtung, die Forschungsförderungsmittel für angewandte Forschung verteilt, mit einer begrenzten Erfahrung auf ein nördliches Bundesland. Es gibt aber auch, und das ist immer noch die überwiegende Fachhochschullandschaft, ganz schön langweilige Einrichtungen, ganz schön Berufsschulunterricht mit Professorentitel. Also da ist noch viel zu tun, wenn wir diesen Anspruch auf praxisorientierte, angewandte Forschung und Transfer auch unterlegen wollen und diese Säule der Hochschullandschaft weiter zum Aufblühen bringen wollen. Da haben wir mittlerweile heute auch einige Instrumente gehört. Einige sind praktiziert. Es reicht ja nicht, ins Gesetz zu schreiben und ihr dürft auch forschen. Das ist schön zu lesen. Und das passt dann auch für die Begrüßungsansprachen, aber es ändert die Realität ja überhaupt nicht. Solange ich dieses Problem nicht habe, dass ich die Infrastruktur für ernstzunehmende angewandte Forschung und den Transfer nur in Teilbereichen zur Verfügung habe, muss ich dieses ändern, wenn ich ernsthaft will, dass die Fachhochschulen dieses, was an den Ingenieurhochschulen und technischen Hochschulen in Teilbereichen ja da war, was dann aber aus strukturpolitischen Gründen von uns wegempfohlen wurde, dass das wieder Realität werden kann. Und dazu gehört für mich in der Tat, wir haben das Beispiel heute gehört, okay, die Gesetzesnovelle, zweiter Punkt ist, ich muss in Teilbereichen bereit sein, eine Differenzierung des Lehrkörpers in den Aufgaben und in den Pflichten zu erlauben. Das sind die Forschungsprofessuren, wobei ich sage, das sind die Universitätsprofessuren, die das Lehrdeputat von 8 oder 9 Semestern haben an den Fachhochschulen. Ich würde nie einer Empfehlung zustimmen, zu sagen, die wollen überhaupt nicht lehren, die müssen weiter in der Lehre sein, sonst ist diese Hochschule auf dem falschen Weg. Daneben muss es aber dann geben, in einem wettbewerbsorientierten Verfahren, eine Finanzierung. Und die DFG hat andere Traditionen. Und sie hat eine andere Zusammensetzung. Und sie hat auch andere Aufgaben. Und dieses kann ich nicht der DFG überlassen. Ich muss also entweder übers Ministeriale, ich muss jedenfalls eine öffentliche Institution schaffen, wo ich für begrenzte Zeiten, für 5 oder 6 Jahre, und das sind die Perspektiven für größere Projekte, auch meine Stelle einwerben kann. Das bräuchten wir. Und dann würden wir in einem Wettbewerbsverfahren sicherlich auch sehr viel mehr Leuchttürme der Fachhochschulforschung bekommen. Das zum Thema Forschung. Dann wird das ja angesprochen. Der Wissenschaftsrat war davon überzeugt, ich habe an vielen dieser Empfehlungen ja mitgeschrieben, von der Universitätslastigkeit. Wir hatten aber den Mut, am Ende nicht deutlich genug zu sagen, dann muss es auch neue Fächer geben. Dann muss es auch einzelne Fächer geben, die es zumindest parallel auch an den Fachhochschulen gibt und nicht nur an Universitäten. Und ich sage Ihnen mal ein ganz trauriges Beispiel. Die DDR hatte im Bereich der Veterinärmedizin, und das gehörte auch zu dem Bereich, den wir damals unter die Lupe genommen haben in der Arbeitsgruppe mit Herrn Neuweiler, da gab es einen Veterinäringenieur. Die Standesverbände vom Fakultätentag bis zum Deutschen Veterinärverband haben dafür gesorgt, dass ein dazu passendes Pendant, was wunderbar an eine Fachhochschule gehört, gar nicht erst geplant wurde. Und wir hatten auch den Mut nicht. Und im Bereich der medizinischen Berufe gibt es ähnliche Beispiele für versäumte Chancen. Das sind Chancen, die kann man vielleicht heute auch wieder aufgreifen. Aber ich will mal einfach sagen, da fehlte auch dem Wissenschaftsrat und den sie tragenden Personen oder Organisationen vielleicht der Mut zu sagen, wir dürfen nicht nur reden über die Fachhochschulen, wir müssen auch in unseren konkreten Empfehlungen über das klassische Fächerspektrum hinweggehen. Das ist ja auch noch etwas, was wir vielleicht vor uns haben für die nächsten Jahre. An das traurige Beispiel der Verwaltungsfachhochschulen will ich gar nicht allzu lange mich aufhalten. Da waren andere stärker. Da waren die Innenministerien und die Finanzministerien in einer gemeinsamen Lobby einfach so stark, dass auch Empfehlungen des Wissenschaftsrats nichts ausrichten konnten. Das ist ein drittes Beispiel. Insofern dürfen wir uns nicht wundern, wenn manches auch hier vielleicht am Ende in der Realisierung nicht so erreicht wurde, wie es in unseren Köpfen und Diskussionen am Abend durchaus war. Die Liste ließe sich fortsetzen. Jetzt ein vorletzter Punkt. Und das ist etwas, wo ich mir auch als ehemaliger Rektor einer kleinen ländlichen Fachhochschule in Schleswig-Holstein Sorge mache. Das ist der demografische Wandel. Der Wissenschaftsrat hatte auch in einer sehr pragmatischen Weise, um zu verhindern, dass in jeder Kreisstadt eine Fachhochschule entsteht, eine Größenordnung in die Welt gesetzt, die konnte man plausibel vertreten, aber man konnte sie intellektuell überhaupt nicht begründen. Wir haben gesagt, jede Fachhochschule muss mindestens 1000 Studienplätze haben und 3 differenzierte Studiengänge. Ja, mein Gott, was wäre es denn? Warum 1000 und nicht 750? Warum 3 und nicht 2? Ich bin davon überzeugt, wir müssen hier im Interesse der Entwicklung auch ländlicher Räume, im Westen wie im Osten, dieses Thema nochmal aufgreifen, wie man über kleinere Einheiten und möglicherweise Verbundstrukturen dazu kommt, dass wir auch in den vor uns liegenden Dekaden eine regional leistungsfähige Hochschullandschaft behalten.
Und man wollte freie Träger im Fachhochschulbereich verhindern.
Richtig. Da geben Sie mir fast das Stichwort für das Letzte, wo wir nicht sehr erfolgreich waren. Und das war natürlich schon auch geschuldet dem Zusammenbruch der Wirtschaft. Das war die Gründung von Berufsakademien. Ich bin fest davon überzeugt, der Wissenschaftsrat hatte die Berufsakademien in Baden-Württemberg evaluiert und er war zu einem positiven Votum gekommen, wo wir viel Prügel für bekommen haben von den versammelten Wissenschaftsorganisationen, die diese Institution überhaupt nicht mochten. Wir hatten den Ausbau von dualen Studiengängen und Institutionen für dualen Studiengänge, das war an die Berufsakademie empfohlen. Sie sind in kleinem Umfang in Sachsen und in Berlin, ja, mittlerweile wachsen sie ein bisschen, aber wir reden nicht in einer Art und Weise darüber, wie es diese Einrichtungen verdient haben. Und ich glaube, das ist einfach auch der Tatsache geschuldet, dass irgendwo unser Hintergrund immer doch die klassische Universität war und da darf die Wirtschaft nicht mitreden. Und in den Berufsakademien redet sie mit. Und das ist auch gut so. Insofern, auch dies ist ein Thema. Und das Letzte, wo wir noch einige Aufgaben, wie heißt es schön, vor uns haben, ist das Thema Weiterbildung. Wir hatten das Fernstudium der DDR überhaupt nicht begriffen. Und die Bedeutung, die im Fernstudium, die ja auch dazu führt, dass ich eine berufsbezogene Ausbildung bekomme, weil die Ingenieurstudenten oder die BWL-Studenten ja in den Betrieben waren, während sie über das Fernstudium eine akademische Ausbildung bekamen. Und wir kannten eigentlich nur das Modell Hagen, hatten wir selber evaluiert. Ein wirklich unfreundliches Votum mussten wir abgeben. Das ist keine Erfolgsgeschichte. Und trotzdem haben wir uns nicht dazu durchgerungen zu sagen, dass dies für die Fachhochschulen der neuen Länder oder für die Hochschulen, das ist ja kein Fachhochschulthema allein, ein Bereich ist, der größere Aufmerksamkeit haben sollte. Ich denke, auch das ist ein Thema, was man nicht nur den privaten Hochschulen heute überlassen sollte und dem Markt, sondern was auch zu dem gehört, was in den nächsten Dekaden Aufgaben von Hochschulen in Ost und West ist. Und damit will ich bewenden lassen.